Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das nach langer Zeit mal wieder Paula Hübner von, ja, man darf nicht mehr sagen La Familia, sondern von General Catalyst und zum allerersten Mal dabei Maresa Butler von Early Bird. Und ja, das Tolle ist, die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, sind beide in der VC-Branche unterwegs, in verschiedenen Unternehmen, haben sich aber jetzt hier gefunden und haben 2 tolle Themen mitgebracht. 2 Themen, in denen beide jeweils investiert sind. Und ihr kennt die Regel bei uns, dann muss immer der oder beziehungsweise die andere so ein bisschen auf die Oppositionsbank rücken. Und ja, so auch heute. Deswegen ein richtig cooles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Paula Hübner von La Familia und Maresa Butler von Early Bird. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Marie-Therese oder kurz Maresa Butler, ich bin Principal bei Early Bird Venture Capital. Early Bird Venture Capital ist ein dedizierter Early-Stage-Investor mit über 2 Milliarden Euro under Management und verschiedenen Büros in ganz Europa. Wir investieren tatsächlich auch nur in Europa und zwar hauptsächlich in den Bereichen Deep Tech, Climate Tech, Enterprise Software und Fintech, Insurtech und vereinzelt aber auch außerhalb dieser Bereiche, wie zum Beispiel im Consumer Internet.
Und Paula Hübner, Partnerin bei General Catalyst. General Catalyst ist ein globaler Venture Capital Fonds, der industrieagnostisch von der Pre-Seed bis Pre-IPO in Tech-Startups investiert. Zum Portfolio gehören Stripe, Airbnb und in Europa Mistral und Helsing.
Investments und Exits.
Maresa, Paula, hallo, cool.
Hi Jan, hallo. Freut mich total, wieder da zu sein.
Ja genau, wieder da zu sein. Vielleicht dann Paula, Maresa, wir reden gleich nochmal vertieft, weil du bist zum ersten Mal dabei, aber vielleicht Paula erstmal welcome back, ne? Es ist eine lange Zeit gewesen.
Danke, ja, ist auch viel passiert bei uns.
Erzähl mal, das musst du, glaube ich, also viele haben es ja mitbekommen, La Familia, oder erzähl du mal, bevor ich jetzt interpretiere, was ich gesehen habe, erzähl mal, wie geht's euch?
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht kurz genau, für die, die das nicht mitbekommen haben, La Familia, Early Stage Fund aus Berlin, europäisch fokussiert, bei dem ich fast 4 Jahre jetzt als Investorin tätig war. Wir haben uns zusammengeschlossen mit einem großen Multistage Fund aus den USA, der aber global investiert, General Catalyst. Und dadurch war jetzt bei uns einfach sehr, sehr viel Bewegung drin, um diesen Merger sozusagen umzusetzen und zu gucken, wie machen wir das eigentlich alles? Wie bringen wir die Teams zusammen? Und daher auch länger nicht im Podcast gewesen, weil das uns natürlich neben dem Investieren sehr, sehr stark beschäftigt hat.
Total. Und General Catalyst ist ja wirklich ein Schwergewicht, ne? Da bin ich sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Und apropos Schwergewicht, ist ein guter Zeitpunkt, Maresa reinzuholen.
Das ist doch eine schöne Anmoderation.
Absolut. Damit mache ich natürlich euren Fonds, ne? Also das Early Bird ist ja auch wirklich eine Hausnummer, ne? Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, du bist zum allerersten Mal dabei, ne?
Genau, ich bin tatsächlich zum allerersten Mal dabei, bin jetzt aber schon seit ungefähr 2,5 Jahren bei Early Bird.
Ja, und jetzt musst du vielleicht mal kurz für diejenigen erzählen, die dich nicht kennen, vielleicht auch Early Bird nicht so richtig kennen, kurzer Pitch, was macht Early Bird und vor allem, was ist deine Aufgabe da?
Ja, super gerne. Also Early Bird ist ein dedizierter Early-Stage-Investor, der hauptsächlich in Europa investiert, industrieagnostisch, aber hauptsächlich in Software, Fintech und Deep Tech. Und ich persönlich verbringe tatsächlich die meiste Zeit in diesem letzten Bucket, also mache sehr viel im Deep Tech und Climate-Bereich. Genau, das ist so ein bisschen mein Fokus, unter anderem aber auch noch Digital Health und B2B-Marktplätze, also auch ein bunter Blumenstrauß an Themen, den ich mir anschaue.
Und ihr beiden kennt euch schon sehr lange, ne?
Genau, Paula und ich sind tatsächlich schon sehr lange gute Freunde.
Ja, cool. Und heute geht's, ja, das ist ja ganz lustig, ich habe 2 Deals mitgebracht und die sind im weitesten Sinne aus euren jeweiligen Fonds, ne? Die habt ihr nicht selbst persönlich betreut, aber ihr kennt die Deals ganz gut, ne?
Absolut, genau. Ja. Also mein Deal ist auch von meinem neuen Fonds von General Catalyst.
Genau. Und wir haben ja hier so die kleine ungeschriebene Regel, dass dann quasi immer der andere, wenn jemand einen Deal von sich mitbringt, der andere quasi in die Position rückt, den so ein bisschen zu challengen. Und das machen wir heute mal ein bisschen zusammen, glaube ich. Ne? Dann weiß ich gar nicht, wer von euch beiden mag loslegen?
Ich kann sehr gerne loslegen.
Mhm, gerne. Dann, wir reden über, es ist ein krasses Unternehmen, Paula, muss man erstmal sagen. Ne? Ich glaube, unglaublich schnell gewachsen, eine Riesenrunde, unglaublich viel Kapital eingesammelt und ein krasser Cap-Table. Aber jetzt erstmal du, dann können wir vielleicht in die Details gehen.
Absolut, sehr, sehr gerne. Die Rede ist von Ramp. Ramp ist eine dieser Spend-Management-Companies und auch Corporate-Kreditkarten-Firma aus den USA. Damit ein Wettbewerber in den USA von Brex, Airbase, Naval. Und zum Vergleich, bei uns in Europa gibt es da zum Beispiel Payhawk und Moss als direkte und indirekte Wettbewerber. Und die News, die da jetzt rauskam, sind, dass Ramp 150 Millionen eingesammelt hat auf einer über 7 Milliarden Bewertung. Und was daran halt spannend ist, abgesehen davon, dass es natürlich Wahnsinnszahlen sind, ist, dass sie ein über 30-prozentiges Bewertungswachstum hingelegt haben. Und das im Vergleich zu einer Runde, die erst im August 2023, also wirklich vor kurzer Zeit erst war. Und es ist damit die Extension ihrer Series D. Und es ist natürlich insbesondere spannend, weil im Fintech auch immer mal wieder aktuell Downrounds passieren und da weiter die Bewertung und sozusagen auch das Vertrauen der Investoren weiter ausgebaut zu haben, ist einfach beeindruckend. Und du hast ja auch gerade den Cap Table angesprochen. Das Ganze wurde angeführt von Kosla Ventures und von Founders Fund. Und viele der existierenden Investoren auf dem Cap Table haben auch weiter mitgemacht. Also zum Beispiel Thrive, eben wir, General Catalyst, Sands Capital, Lux Capital, Iconic. Also es ist wirklich echt das Who is Who der Investoren. Und gibt auch noch ein paar weitere neue Investoren mit Sequoia und Greylock und 8VC. Also sind eigentlich alle relevanten Player gefühlt jetzt mit am Tisch.
Super spannender Markt, glaube ich. Ne? Marisa, vielleicht magst du mal erstmal deinen Blick teilen. Wie guckt ihr da drauf? Seid ihr auch in, sag mal, vielleicht eine der europäischen Lösungen investiert?
Ja, tatsächlich sind wir das. Und zwar in Payhawk, was Paula auch schon angesprochen hat. Aber mit unserem osteuropäischen Fund, also nicht der Fund, in dem ich arbeite. Also ich glaube, wir finden den Markt natürlich auch super, super spannend. Und man sieht ja, dass sich da auch viele interessante Player gerade etablieren. Ich glaube, was für mich persönlich so ein bisschen die Kernfrage ist, wie sich das entwickelt. Also wohin geht's wirklich? Angefangen von dieser Credit Card oder diesem Expense Management. In welche Richtung kann sich dieses Produkt dann noch entwickeln und erweitern? Und damit so ein bisschen einhergehend auch, wie kann man da wirklich Defensibility kreieren? Weil wir hatten es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass es eben einige Player gibt. Und das ist so ein bisschen für mich, glaube ich, das Kernfragezeichen, was ich in dem Space habe.
Und wird es da europäische Lösungen geben und US-Lösungen? Oder ich weiß gar nicht, Ramp sind in Europa noch nicht so richtig aktiv, ne?
Nee, aktuell muss man sowohl bei Ramp als auch bei Brex in Amerika registriert sein als Unternehmen. Also das ist momentan geografisch schon auf jeden Fall noch total klar abgegrenzt. Und ich glaube, es ist auch so eine dieser Märkte, wo man sagt, der ist in den USA alleine oder in Europa alleine sehr, sehr tief. Und da ist sozusagen erstmal auch keine Urgency, den anderen Markt und die ganze Komplexität, die damit einhergeht, mit abzudecken.
Interessant fand ich, deswegen habe ich auch nach der europäischen Lösung gefragt, Moss, ich meine, die haben Ende letzten Jahres trotzdem noch eine Runde gedreht, aber da ist Valar Ventures mit drin und ihr habt jetzt hier Founders Fund mit drin. Beides Peter Thiel, ne? Das ist eine ganz interessante Brücke eigentlich.
Ich weiß dazu ehrlich gesagt nicht so viel. wie die Dynamik von Valar und so.
Ja, aber ich fand das, ich habe so quasi in meinem kleinen Hirn habe ich irgendwie gedacht, dass hinterher vielleicht ist das so der Vorbote für den Schritt nach Europa durch eine spannende Konsolidierung vielleicht, ne?
Stimmt, könnte sein. Was ich aber auch spannend fand, ist, dass man gesehen hat, dass der eine GP von Founders Fund zu Kosla gewechselt ist. Und der hat, glaube ich, tatsächlich den Deal einmal bei Founders Fund und jetzt nochmal bei Kosla gemacht.
Ach ja, cool.
Ja, das fand ich auch super spannend. Und vor allem, dass Founders Fund dann trotzdem die Runde auch mitgeleadet hat. Also da scheint auf jeden Fall der Übergang irgendwie sehr clean und in sozusagen einfach weiterer Zusammenarbeit gut gelaufen zu sein, was ich super finde.
Und lasst uns vielleicht nochmal kurz einsteigen ins Geschäftsmodell. Also warum ist das jetzt so ein heißer Markt? Ne? Man sieht jetzt hier bei Ramp, aber auch jetzt Moss über 200 Millionen, Payhawk über 200 Millionen eingesammelt. Das sind ja alles schon große Summen. Ne? Was macht den Markt so attraktiv?
Ja, absolut. Also die Frage ist halt, was für Informationen und was für eine Visibilität hat so ein Unternehmen und in was für Arbeitsschritten sitzen die drin? Und wenn man halt sozusagen in eine SMB, also in ein kleines oder mittleres Unternehmen reingeht und erstmal mit einer Kreditkarte oder Spend-Management-Tool rangeht, dann hat man halt Visibilität eigentlich über allen Einkauf und alle sozusagen externen Kosten und Spesen, die durch das Unternehmen laufen. Und das ist halt ein super Einfallstor, um darauf und darum weitere Produkte zu bauen, weil man halt eben zum Beispiel genau weiß, wo bräuchte das Unternehmen eigentlich noch mehr Geld und Kredite. Man weiß was darüber, wie arbeiten die eigentlich, wo könnte dieses Unternehmen sonst noch Unterstützung brauchen. Und das ist einfach so ein Startpunkt, der sehr, sehr spannend ist und den sich sehr viel rumbauen lässt. Und vielleicht auch kurz zu Maresas Frage, so wie kann man da jetzt eigentlich eine Differenzierung hinkriegen und wo geht dieser Markt hin? Was bei Ramp ganz spezifisch der Plan ist, ich habe den Gründer Eric auch schon ein paar Mal getroffen, ist wirklich zu sagen, was sind eigentlich die Workflows und Arbeitsabläufe rund um Spend, die man weiter automatisieren kann. Ne? Also die bauen gerade auch ganz stark KI ein und gehen wirklich auf die Applikationsebene von KI, um zum Beispiel Prozesse zu automatisieren, Rechnungsdaten zu erkennen etc. Also eigentlich so ganze Finance-Workflows komplett zu automatisieren, die sehr manuell für das Finance-Department heute sind. Und das andere Thema, wo es ja auch ganz viele einzelne Lösungen heute gibt, was Ramp eigentlich mit abdecken wird und auch heute schon teilweise tut, ist das ganze Thema Procurement, also Einkauf. Also wirklich den Einkauf end-to-end irgendwie von der Bestellung bis zur Bezahlung mit abzuwickeln. Und da ist vielleicht auch noch ganz interessant, hat Ramp auch eine M&A-Strategie. Also die haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr Venue gekauft, das ist eben eine KI-basierte Einkaufssoftware, und auch Buyer, ein Negotiation-as-a-Service-Tool. Also man sieht da so ganz, ganz klar an den Sachen, die sie sich dazu kaufen, in welche Richtung sie sich eigentlich noch weiterentwickeln wollen und wie sie sozusagen ihren Share of Wallet, nennt man das, also wie viel der Kunde für sie zahlt, erweitern wollen.
Und Pali, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel sagen, in welche Procurement-Richtung man sich dann entwickeln würde? Weil so dieses ganze klassische Expense-Thema ist ja jetzt wirklich eher so Reisekosten und so. Und was ist dann quasi der nächste Schritt? In welche Form von Procurement würde man da reingehen?
Genau, also es gibt ja immer Indirect und Direct Procurement, ne? Also vielleicht da mal zur Erklärung. Indirect Procurement ist sozusagen alles, was nicht in das Produkt einer Firma reingeht. Also das wären dann eben so Spesen, Reise, vielleicht irgendwie das Druckerpapier im Büro. Und das ist meistens so ein bisschen, wo zumindest der Startpunkt ist bei vielen dieser Tools, weil es eben so Reise, Spesen und so weiter sind. Und dann gibt's ja noch Direct Procurement. Das heißt sozusagen wirklich das, was ins Produkt reingeht. Sagen wir mal, ich produziere Stifte, dann wäre das zum Beispiel irgendwie die Tinte, die in den Stift kommt. Das ist Direct Procurement. Und das ist halt eigentlich auch meistens der viel größere Spend-Bucket. Und natürlich ist das Ziel dann auch, diese Spend-Kategorien mit abzudecken und damit den eigentlich viel größeren Teil des Kuchens.
Verstehe. Ist das auch hinter der Grund? Ich hatte gesehen, es ist eine ganze Reihe, also Ramp hat eine ganze Reihe an Fremdkapital schon eingeworben. Ne? Also die haben, glaube ich, 1,2 Milliarden an Eigenkapital, aber glaube ich auch 700 Millionen oder so Fremdkapital. Ist das der Grund dann hinterher, weil sie dann in diesem Finanzierungsbereich schon mitspielen, oder wie passt das da rein?
Genau, das ist sozusagen für Finanzierung und Kreditvergabe, weil gerade in den USA sind solche Karten ja auch immer absolut Kreditkarten, und das ist sozusagen dafür ein Backing.
Und dass die jetzt so stark durch die Decke gehen, also den Markt habe ich verstanden, Geschäftsmodell auch, wahrscheinlich ein starkes Team, aber ich hatte gesehen, dass die nach, glaube ich, kurz vorm dritten Geburtstag, hieß es, glaube ich, in einem Artikel bei TechCrunch, schon 100 Millionen Umsatzgrenze geknackt hatten. Das klingt schon irgendwie alles ganz schön besonders, ne?
Ja, also jetzt bin ich natürlich so ein bisschen biased, weil wir da investiert sind und natürlich große Fans sind, sowohl vom Team als auch von allem, was die machen. Daher kann ich nur sagen, das Team ist der Hammer. Die Execution ist halt auch einfach super, super stark. Die setzen die Sachen sehr, sehr gut um und die schaffen das mit einem relativ kleinen Team. Also die sind ja, also man kann sich mal die Mitarbeiterzahlen zwischen den großen Playern vergleichen. Da wird man sehen, dass Ramp das alles auf einer viel leaneren Basis hinbekommt, was wir einfach sehr beeindruckend fanden.
Und dann vielleicht, wenn man mal ketzerisch fragen darf, wann muss so ein Unternehmen profitabel sein? Weil ich habe gelesen, noch sind sie es nicht.
Es ist ja wie bei jedem Startup, Jan, dass man natürlich gucken muss, schafft man es vor dem IPO, nach dem IPO. Aha. Und wie sieht der öffentliche Markt das eigentlich? Aber klar, es ist ein Startup, die könnten sich natürlich immer entscheiden, jetzt profitabel zu werden und dafür natürlich einfach Wachstumsinvestitionen ein bisschen zurückzufahren. Aber in der Phase sind sie halt gerade noch nicht. Klar, das ist so ein bisschen so eine strategische Entscheidung.
Wobei ich habe auch verstanden, es war zu lesen, dass die Finanzierungsrunde jetzt unter anderem auch in zum Beispiel KI-Entwicklungen oder vielleicht zum Beispiel auch Übernahmen und sowas geht. Ne? Das heißt, es klang jetzt eigentlich gar nicht so, als wäre das nur ein Marketing-Spend oder sowas, der da jetzt irgendwie aufgewendet wird. Ne?
Nee, absolut, genau. Also wie gesagt, die kaufen ja gerade mehrere Unternehmen und gucken wirklich so ein bisschen, wie kann man jetzt anorganisch wachsen oder wie kann man auch dieses Softwareprodukt, auf das die ihren Fokus legen, wie kann man das jetzt eigentlich superchargen. Genau, also das ist nicht einfach nur weitere Sales ankurbeln, sondern wirklich das Core-Software-Produkt, das heißt bei den Ramp Plus, das wirklich noch besser zu machen, sodass möglichst viele der Ramp-Kunden auch Ramp-Plus-Kunden werden und sozusagen diese ganzen KI-Tools, Workflow-Tools und auch Procurement-Lösungen dazu kaufen.
Und Marisa, wahrscheinlich, ne, du bist wahrscheinlich dann auch biased, weil du hinter der Payhawk, ne? Also wahrscheinlich könnt ihr jetzt gar nicht so richtig den Markt kritisch durchleuchten, weil ihr beide im Prinzip da auf ein ähnliches Thema gesetzt habt, ne? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, da müsste man nochmal genauer hingucken?
Also genau, ich glaube, persönlich sind wir natürlich schon positiv dem Markt gegenüber, weil wir da auch investiert haben. Aber jetzt so ich selber glaube, dass es schon auch wirklich jetzt so ein bisschen Landgrab auch ist. Und wie Paul gesagt hat, zum einen natürlich das Produkt ausbauen und zu verbessern. Aber zum anderen, gerade wenn man jetzt eben diese vielen Player sieht, die viel Geld raisen, da auch irgendwie schnell zu wachsen und das schnell zu besetzen. Weil ich glaube, es ist schon was sich dann auch sehr tief in die Prozesse integriert in den Unternehmen. Und wenn man dann mal da vor Ort ist, man dann auch einfach einen Vorteil hat. Ich glaube, für mich ist wirklich, wie gesagt, die Key Challenge, ob man es schafft, das Ganze dann auch zu erweitern, von diesem Expense Management weg in eine breitere Lösung, die dann auch wirklich Defensibility irgendwie kreieren kann. Weil ich glaube, so diese Expense Management, auch wenn da jetzt alle sagen, sie haben KI und so drinnen, ich meine, jetzt ein Ticket zu erkennen vom Zug und zu sagen, wie viel das gekostet hat und so, ist jetzt auch kein Rocket Science mehr. Deswegen, ich glaube, es geht jetzt halt wirklich dann darum, da spannende Sachen drumherum zu bauen.
Und vielleicht bevor wir zum nächsten Thema gehen, Paula, nur weil du es gerade angesprochen hast, IPO-Fenster, wie sieht's da generell aus? Also ist so der Fintech-Winter vielleicht ein bisschen vorbei? Wir sehen ja jetzt hier auch in Berlin so, keine Ahnung, oder generell, ne, SumUp irgendwie, Klarna steht in Startlöchern, Raisin macht sich gerade IPO fertig, dann wahrscheinlich Stripe, rechnet jeder mit, dass da irgendwas passiert. Also wie guckt ihr da generell auf den Markt beide?
Ja, bei uns würde ich sagen, ich glaube, der generell, weiß nicht, ob Fintech-Winter, aber IPO-Winter, sagt man, nähert sich jetzt so langsam dem Ende und die richtig guten Firmen werden auch wieder an den Markt gehen können. Was wir halt da sehen, wenn ich jetzt mal so in die USA blicke, ist, so ein IPO-Markt ist ja sehr, sehr stark markengetrieben. Ne? Also die Marken von Firmen, die an den IPO-Markt kommen, die müssen halt bekannt sein. In der breiten Masse am besten, aber vor allem natürlich bei den Analysten, damit die dann richtig gut positioniert werden. Und das ist was, beim Beispiel Ramp und auch bei Stripe, was einfach sehr, sehr stark ist. Also die haben sozusagen als Employer am Markt und einfach als Firma so in den Finanzmärkten jetzt schon ein gutes Standing, was sie generell gut positionieren wird. Wann genau der IPO von denjenigen ist, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, sie gehen da in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube, ich bin da auch total bei Paula. Also ich bin jetzt auch bei weitem kein Fintech-Experte, muss man dazu sagen. Deswegen eher so generell zum IPO-Markt. Ich glaube, man hat ja schon auch so ein bisschen das Gefühl insgesamt, dass im Growth-Bereich wieder sich was tut und wieder so ein bisschen langsam diese Eiszeit vorbei ist. Deswegen, genau, wäre ich da bei Paula und sehe das eher optimistisch.
Startup Insider.
Ich hatte auch deswegen gefragt, weil ihr habt ein zweites Fintech-Thema mitgebracht. Ne? Dann gehen wir vielleicht mal in Fin mit, werden sie wahrscheinlich ausgesprochen.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja, wir haben tatsächlich zwei Fintech-Themen mitgebracht, obwohl Paula und ich beide gar kein Fintech machen. Aber Finmit ist eine unserer...
Gleich eine Challenge.
Ja, genau, gleich eine Challenge für uns beide. Finmit ist tatsächlich eine unserer Portfolio-Companies und die haben letzte Woche ein 35 Millionen Euro Funding announced und sind damit auch aus dem Stealth rausgekommen. Und zwar waren in der Runde sowohl Blossom als auch wir involviert. Und was Finmit eben macht, ist ein Embedded Fintech für Marktplätze und Softwareanbieter. Und zwar der Hintergrund des Ganzen ist, dass das Banking-System für SMBs sehr schwierig ist, also sehr manuelle Bewerbungsprozesse, ein sehr eingeschränktes Produktangebot, sehr niedrige Acceptance Rates. Und dass da eben Finmit ins Spiel kommt, weil die zwei verschiedene Produkte anbieten, um das Ganze zu lösen. Und zwar einmal für Softwareplattformen bieten sie eine integrierte Kreditlinie an. Also so wie man sich das vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass ein Vault, die haben ja ganz viele SMBs auf ihrer Plattform, also die Merchants quasi, die Restaurants, die auf ihrer Plattform sind, und dass sie denen integriert ins Produkt Finanzierungslösungen anbieten. Und das zweite Produkt, was sie anbieten, sind tatsächlich B2B-Payments, also für Marktplätze, wo man dann zum Beispiel jetzt FruPro für Früchte oder Von Wood für Holz hat. Da kauft einer Holz vom anderen und sie machen quasi eine Zwischenfinanzierung für die dann. Genau. Und das Ganze ist relativ spannend, weil du dadurch eben sehr integriert bist in die Lösungen. Also zum Beispiel bei dem Volt-Beispiel zu bleiben, der Unternehmer auf der Plattform, also das Restaurant, ist einfach in dem normalen Softwareumfeld und kann dann da direkt eine Kreditlinie bekommen. Und außerdem ist es spannend, weil du natürlich besser die Finanzprodukte auch anpassen kannst und besser das Underwriting machen kannst, weil du eben diese zusätzlichen Daten hast, die jetzt eine normale Bank, die denen was anbieten könnte, nicht hat, weil die eben auch auf die Plattformhistorie zugreifen können.
Spannend. Paula, dann würde ich fast erstmal an dich übergeben, ne?
Ja, super gerne. Ja, ich finde Embedded Fintech-Lösungen super, super spannend. Was mich da immer total interessiert, ist, wer macht eigentlich das Underwriting und woher kommt diese Risikoeinschätzung? Weil die muss natürlich irgendwie auf einer Logik und auf historischen Daten basieren. Also das wäre so meine eine Frage. Und das andere, was mich noch total interessieren würde, ist, hat man da nicht ein Problem adverser Selektion? Weil die Daten, auf die man die Entscheidung basiert, sind ja wahrscheinlich nicht alle Daten dieses Unternehmens, sondern nur das, was er zum Beispiel auf diesem Marktplatz oder in dieser Software macht. Und hat man dann vielleicht irgendwie ein Problem, dass man eigentlich nicht Visibilität auf das hat, was wirklich spannend wäre für die Risikoentscheidung?
Ja, also beides auf jeden Fall gute Fragen. Vielleicht erstmal zu dem ersten, wer das Underwriting macht. Das ist tatsächlich Finmit. Also die können selber entscheiden, wem sie jetzt diese Kreditlinie geben oder nicht. Und sie kriegen eben von dem Marktplatz oder von der Softwareplattform dann die Daten und können dann entscheiden, was sie für Kreditlinien geben wollen. Und da ist es dann auch so, dass sie natürlich die Learnings, die sie von verschiedenen Kunden kriegen, dann auch wieder zurück in ihr Modell spielen können und somit das dann eben immer weiter verbessern können. Und das spielt auch so ein bisschen in die zweite Thematik rein, die du angesprochen hast, die adverse Selektion. Also quasi, was das ja meint, ist, dass quasi du die schlechten Leute in dein Produkt reinkriegst, weil nur die sich dann bewerben. Und da ist es tatsächlich so, dass man gerade das eigentlich verhindern kann im Vergleich zu den traditionelleren Anbietern, weil man einfach mehr Daten hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Volt-Beispiel nimmt, sieht man genau, was die für Sales-Daten und so weiter hatten. Und deswegen kann man da dann ja relativ gute Insights generieren, um genau das eben zu vermeiden.
Und Embedded Fintech heißt in dem Fall, man hat eigentlich einen Vertriebsvorteil und einen vielleicht Convenience-Vorteil, ne? Oder was ist hinter die
genau.
Logik dann, ja?
Genau, das ist die Logik. Also es ist wirklich embedded in die tatsächlichen Operations der Firmen. Also wenn wir jetzt bei dem Volt-Beispiel bleiben, dann hat das Restaurant einfach den Zugang zu Volt, wo sie sowieso ihre Orders managen und dann haben sie das direkt da integriert. Und somit hat man natürlich dann als Anbieter, wie jetzt zum Beispiel in Finmit, die ganzen Kunden da schon direkt integriert und muss die nicht selber akquirieren und hat deswegen, wie du sagst, diesen Akquisitionsvorteil. Und zum anderen ist es natürlich schon auch so, wenn das so tief integriert ist in die Prozesse, dann hat man natürlich auch weniger Churn, weil die Leute da sehr, ja, dann das sehr in ihren Alltag eingebaut haben auch.
Wenn du aber jetzt sagst, Finmit ist hinterher diejenigen, die das Underwriting machen und auch entscheiden, ob sie einen Kredit vergeben, ja oder nein. Wer ist denn hinterher eigentlich der Vertragspartner? Ist das nicht dann eigentlich Volt, die dann versuchen, darüber neue Revenue Streams zu erschließen? Oder wie, also ist das so ein B2B2C-Modell oder nee, B2B2B wäre das ja eigentlich dann, ne? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also wer jetzt genau wirklich der Vertragspartner ist, weiß ich tatsächlich gar nicht so offiziell. Nach meinem Verständnis ist es so, dass das white labeled oder so ist. Also dass im Endeffekt das wirklich für die Endkunden so aussieht, als wäre es von Volt ein Angebot. Bezüglich des Pricings ist nach meinem Verständnis Finmit da sehr flexibel, also dass es da verschiedene Ansätze gibt, wie genau man dann das aufsetzt.
Aber also es wäre schon so, Finmit würde versuchen, Volt zu gewinnen als Kunden, ne? Das ist schon
genau.
Die Brücke, ja?
Genau. Ja. Also Finmit würde quasi auf diese entweder Marktplätze oder wirklich so Plattformen, Softwareplattformen zugehen und die akquirieren und dann über die tatsächlich dann die Kunden für die Finanzierung zu kriegen, genau.
Und auf der Seite war zu sehen, die Integration, das klang nach ein paar Zeilen Code nur, ne? Das klang jetzt nicht besonders, also ist das hinterher dann auch das Hauptargument, dass eigentlich die Integration mit wenig Aufwand verbunden ist und man zeitgleich aber neue Umsatzströme irgendwie dann ermöglicht?
Genau, also die Integration ist super leicht und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Argument, denke ich. Ich glaube, was aber generell auch bei B2B-Marktplätzen einfach immer super wichtig ist und auch bei generell Softwareplattformen mit B2B-Kunden, ist, dass man irgendwie was drumherum baut. Und ich glaube, da sind dann eben solche Embedded Financing Lösungen sehr gut, dass man es schafft, eben unabhängig jetzt nur von den tatsächlichen Transaktionen auch wirklich was drumherum anzubieten. Und gerade so bei Marktplätzen hat man ja sonst auch viel Churn, weil die Leute zum Beispiel bei B2B-Marktplätzen sich kennenlernen und dann sagen, okay, dann machen wir das halt außerhalb des Marktplatzes in Zukunft. Und je mehr man da drumherum bauen kann als Marktplatz, umso eher bleiben dann auch wirklich die beiden Parteien auf dem Marktplatz.
Es ist ja auch tatsächlich so, dadurch sind die Incentives recht aligned von Finmit und Volt jetzt zum Beispiel. Weil Volt möchte auch, dass dieses Fintech-Angebot, also oder dieses Finanzierungsangebot genutzt wird oder B2B-Payments genutzt werden, weil dadurch ihr Produkt stärker ist.
Und genau.
Für sie auch bedeutet, dass ihre Kunden halt wahrscheinlich nicht so leicht wieder runterspringen.
Vielleicht nochmal kurz zu der Runde. Mir ist aufgefallen, ihr seid da sehr, sehr früh reingegangen, ne? Pre-Seed-Runde schon. Und das sind ja ehemalige N26-Mitarbeiter. Mhm. Der Max Teilenthal ist auch mit dabei. Das heißt, und ihr kennt ja N26 auch ganz gut, ne? Das heißt, da ist scheinbar ein ganz gutes Verhältnis entstanden im Laufe der Zeit. Was müssen denn so Mitarbeiter von Unternehmen tun, damit sie jemanden wie euch dann irgendwie so dauerhaft von sich begeistern können? Das ist ja schon irgendwie besonders, ne?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also wie du richtig erkannt hast, die beiden Gründer sind von N26 und tatsächlich auch im Management haben sie einige von N26. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen ziemlichen Bezug dazu. Ja, ich meine, was man natürlich im Voraus auf jeden Fall macht, ist, dass man intensive Rev-Calls macht, bevor man so ein Investment dann tätigt. Und da ist es dann natürlich umso besser, wenn man viele Leute auch aus der Firma kennt, wo die davor gearbeitet haben. Und ich glaube, gerade wenn man als Fund so einen persönlichen Bezug zu der Firma der Leute hat, dann ist das natürlich irgendwie immer ein schönes und besonderes Zeichen. So.
Ja, und der Max sogar mitgegangen jetzt in der Series A, das fand ich irgendwie auch ganz besonders. Ne? Sieht man auch nicht alle Tage, scheinbar wirklich sehr überzeugt davon. Ne?
Mhm.
Vielleicht nochmal kurz, Stealth Mode hast du angesprochen gerade, vielleicht nochmal an euch beide. Wenn jetzt ein Startup sagt, wir möchten so 3 Jahre erstmal im Stealth Mode operieren, sieht man das gerne als Fonds?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wir sehen das tatsächlich bei einigen Firmen, dass die sagen, sie wollen sich erst einmal darauf konzentrieren, wirklich so die Grundlagen zu setzen. Und bei vielen ist es so, sobald sie aus dem Stealth-Modus rauskommen, werden sie halt sehr, sehr stark mit Anfragen von Investoren und von Medien und so weiter bombardiert. Und ich glaube, manche Startups entscheiden sich da eben ganz bewusst dagegen. Ich glaube, man sieht es vor allem auch öfter bei Themen, wo ja erstmal das Produkt gebaut werden muss oder bei Deep-Tech-Themen, wo erstmal so ein bisschen die Basis gelegt werden muss, dass sich dann Gründer dazu entscheiden, tatsächlich länger im Stealth zu sein.
Ich habe auch interessanterweise das auch ein, zwei Mal mitbekommen bei Teams, die gesagt haben, dass ihr Zielmarkt, also zum Beispiel irgendwie etablierte Unternehmen, das gar nicht so gerne haben, von Startups zu kaufen. Und deswegen wollen sie nicht, dass im Internet ganz viele Nachrichten kursieren, dass sie irgendwie ein Startup sind. Aha. Und irgendwie auf irgendeiner Startup-Website gelistet sind. Also ich glaube, da gibt es total sinnvolle Gründe. Und ehrlich gesagt ist unser Approach da, das ist uns ehrlich gesagt total egal. Also das ist komplett, das entscheidet der Gründer. Und wir haben da gar kein Thema mit, weil das für uns jetzt auch nicht irgendeinen zusätzlichen Gewinn bringt, wenn es announced wird. Also klar, ist immer für den einzelnen Investor so von der Brand her ganz nett. Aber eigentlich irgendwann wird es ja sowieso announced und es geht ja am Ende darum, wie erfolgreich können die werden. Und deswegen, ob Stealth oder nicht, überlassen wir irgendwie eigentlich komplett den Foundern.
Wobei ja
total.
Stealth,
Entschuldigung,
ja.
Mhm. Nee, ich wollte sagen, also es ist bei uns total genauso. Ich glaube, es gibt natürlich intuitiv Geschäftsmodelle, wo es sinnvoller ist als bei anderen.
Ja, voll. Mhm.
Also wenn man jetzt irgendwie eine Consumer-App macht und sagt, ich will total unterm Radar laufen, ja, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Aber generell wissen das ja die Gründer selbst.
Da würde ich mich dann fragen, warum die Gründer ein Consumer-Produkt machen, wenn sie sich geheim halten wollen.
Aber es ist schon so, dann fehlen zum Beispiel Umsatzpunkte, ne? Die hat man dann eben vielleicht in dem Fall hier 3 Jahre lang nicht. Ne? Das heißt, man hat schon ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist ja oft auch nicht so, dass die Leute dann noch keinen Umsatz machen, sondern dass sie einfach davon absehen, ein großes Announcement zu machen,
genau.
Und an die Presse zu gehen. Also viele sind dann schon tatsächlich kommerziell, operativ schon dabei, auch wirklich im Markt zu sein, aber entscheiden sich einfach, da jetzt kein großes Runden-Announcement oder so zu machen.
Ja,
cool. Absolut. Also 2 spannende Themen, muss ich sagen, und 2 tolle Gäste, die sich ja wirklich, oder Gästinnen, die sich hier gefunden haben. Machen wir zum Schluss nochmal in der ersten Runde hier, in der ersten Folge nochmal ein kleiner Call to Action von euch beiden. Ne? Wer darf sich denn bei euch melden?
Ja, super gerne. Also bei uns kann sich eigentlich jede Early-Stage-Firma aus Europa melden, die auf der Suche nach Geld ist oder auch auf der Suche nach guten Kontakten und interessiertem Austausch. Und unsere Ticket-Sizes sind 1 bis 10 Millionen Euro und die größten Bereiche, wie gesagt, Software, Fintech, Insurtech und Deeptech/Climate, aber auch darüber hinaus an vielen Themen interessiert. Zum Beispiel haben neulich auch ein Consumer-Investment gemacht.
Bei uns, also ich kann ehrlich gesagt sagen, bei GC, General Catalyst, kann sich wirklich gründerseitig absolut jeder melden, weil wir machen alles von Pre-Seed bis Pre-IPO und es gibt weder eine Mindest- noch eine Max-Ticket-Size.
Klingt nach viel daher, Arbeit, Paula.
Ja, genau. Und ich kümmere mich um alles sozusagen. Nein, deswegen vielleicht einmal, worauf fokussiere ich mich? Ich bin jetzt in dem Global Resilience-Team von GC. Global Resilience ist sozusagen alles, was mit Modernisierung kritischer Infrastruktur zu tun hat. Also so die Sachen, die sich mehr in der echten Welt und weniger in der digitalen Welt abspielen, also eben zum Beispiel Procurement, Supply Chain, Industrial, Deep Tech, Climate, so diese ganzen Themen, wo sozusagen was in der echten Welt irgendwie umgekrempelt wird. Darauf fokussiere ich mich. Aber wenn ihr was anderes baut, meldet euch trotzdem und ich leite euch weiter.
Ja, und dass ihr aktiv seid, sieht man auch daran. Wir haben jetzt in den letzten 3 Tagen hier, glaube ich, 2-mal über Runden von euch gesprochen. Also jetzt heute die 3. Ne? Davor haben wir über Langdock gesprochen und Faktorial. Also das heißt, und beides sehr unterschiedlich große Runden. Also man sieht schon wirklich, dass mit dem Spektrum scheint genauso zu sein. Ne?
Ja. Absolut, genau.
Wahnsinn. Cool, dann hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass ihr da wart. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht.
Nee, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Ganz, ganz lieben Dank.
Sehr
Bis
schön.
Dann. Ciao.
Bis dann, danke.
Bis dann, ciao, ciao.
Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
Marisa Butler
und
Paula Hübner.
In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.